Ich möchte unser Kapitel aus der Bibel lesen, das an und für sich nicht so bekannt ist. Man hört es auch nicht sehr oft. Ich möchte uns lesen 4. Mose 19. Es gehört hier mit zu diesen Beschreibungen von Gott angeordneten Opfergesetzen. Und hier ist eine Besonderheit. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach: Sage den Kindern Israel, dass sie zu dir eine junge rote Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben und er soll sie vor das Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinem Angesicht schächten. Danach soll Eleazar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut 7-mal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist, soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Der Priester soll seine Kleider waschen und seinen Leib in Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser baden. Und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israel aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser. Denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israel und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am 3. und am 7. Tag entsündigen, so wird er rein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entzündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist, sich nicht entzündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihm gesprengt worden ist. Und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt, wenn er in das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll 7 Tage lang unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Felde einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche, der zur Entzündigung verbrannten, nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind. So auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen, am 3. Tag und am 7. Tag, und ihn so am 7. Tag entzündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entzündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Und wer das Reinigungswasser anrührt, das soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden. Wer ihn anrührt, das soll unrein sein bis zum Abend. Es ist interessant, im Judentum, ich habe eine Predigt oder Auszüge aus einer Predigt gelesen von einem jüdischen Professor. Ich habe grinsen müssen innerlich. Sie sagen, oder dieser Professor sagt,
Das gesamte Judentum konnte mit dieser Stelle nichts anfangen. Schon Salomo hat in seiner Schrift angedeutet, dass er mit dieser Bibelstelle nichts anfangen kann. Diese reine Kuh, er sagt quasi, es ist absurd, das geht doch nicht, was soll das sein? Und du merkst, er ist außer Rand und Band und bemüht dann die Chassidim, die sind ja die mystischen Ostjuden gewesen, und versucht zu erklären, dass das ein Ausdruck der Kabbala gewesen wäre. Also es, du merkst richtig, der Mann ist trotz seinem großen Wissen und seiner hohen Dekoration vollständig ratlos. Und ich sage es mal so, wie einfach ist es für Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, die Gotteskinder sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, die Geheimnisse der Schrift zu erkennen. Ich habe mir überlegt, ob ich dem Mann schreiben soll. Du kennst es nicht, weil du Jesus nicht kennst. Vielleicht mache ich es sogar. Und du merkst hier, sie sind außer Rand und Band. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man das jetzt sich einfach ansieht, wenn man die biblische Grundaussage über das Menschsein, über den Sündenfall, beginnend schon beim Abfall des Teufels in Hesekiel und Jesaja, wenn man die alle kennt, 1. Mose 3, dann ist es klar, die Erde ist ein dreckiger Ort, und zwar ein geistlich dreckiger Ort. Die Erde ist ein Ort des Schmutzes. Und es kommt vom Sündenfall. Der Teufel hat Eva und mit Eva Adam verführt und hat die Sünde in die Welt hineingebracht. Und ab dieser Sekunde war die Welt von geistlichen Blickpunkten aus betrachtet schmutzig, dreckig, für den Gott, der Sünde nicht einmal ansehen kann, so heilig und so rein ist er, nicht mehr akzeptabel und dem Gericht verfallen. Und die Bibel geht jetzt hier drauf ein und sagt, mit dem hat das zu tun. Das hat zuerst einmal mit dem zu tun, dass jeder Mensch in diesem Dreck geboren wird. Das heißt, wenn ich geboren werde als kleines Kind, dann ist dieser geistliche Dreck schon in mir drin. Und da können die kleinen Kinder noch so putzig sein. Ich finde sie gar nicht so putzig. Ich finde sie, wenn sie geboren werden, sind sie hässlich. Oh. Zumindest eine Weile, gell? Also, sie werden dann schön gemacht, gell? Das machen wir dann schon. Aber, und ich finde sie auch gar nicht nett, wenn sie in der Wiege liegen und vor Wut zitternd. Meine Kinder haben teilweise immer den Vorhang von der Wiege runtergerissen. Also gell, du merkst schon, da ist schon was da, aber ohne Frage, in den kleinen, noch so schnuggeligen Kindern ist der Dreck dieser Sünde drin. Dann können wir sagen, wunderbar, wir sind wieder geboren und dann ist der Dreck abgewaschen und dann sind wir gereinigt durch Jesu Blut, das ist richtig. Aber wir leben noch in dieser Welt und diese Welt ist weiter schmutzig und wir leben in der Welt als normale Menschen. Wir sind noch nicht vergeistigt, wir haben noch nicht unseren Auferstehungsleib, wir sind noch im Fleisch und dann haben wir Berührung mit den Dingen dieser Welt und wir werden beschmutzt. Und um diese Dinge handelt dieses Kapitel. Und die Religion, die sind ja völlig benebelt, weil sie der Teufel getäuscht hat. Aber die Grundproblematik, die haben sie erkannt. Zum Beispiel der katholische Glaube dreht sich ja unter anderem um Beichte, um diese Sünde zu reinigen, nur sind die Mittel falsch. Der Priester, die Messe, diese Dinge, die sind falsch, die sind nicht biblisch. Aber der Grundgedanke, dass Reinigung nötig ist, das ist ohne Frage. Genauso war es bei dieser mystischen Gruppierung in der Kirchengeschichte, die die katholische Kirche dann ausgelöscht hat, die Katharer, das sind die Reinen, kommt da unser Fremdwort Katar her, das reinigt ja die Atemwege. Und diese Katharer, die haben dann geglaubt, wenn der Heilige Geist über sie kam, sie haben geglaubt, dass er über sie gekommen ist. Was über sie gekommen ist, lassen wir dahingestellt. Wenn sie dann auf dem Bett lagen, dann haben sie einfach nichts mehr getan. Sie haben einfach gewartet, bis sie verhungert sind. Wenn sie diese Geistestaufe, wenn ich es richtig im Kopf habe, hieß sie Cona Solmentum bei ihnen, wenn sie die erlebt haben, dann waren sie völlig rein nach ihrer Lehre Und jetzt haben sie gesagt, dass damit wir uns nicht mehr beschmutzen und nichts mehr mit der Welt zu tun haben, legen wir einfach aufs Bett und begehrt praktisch heiliger Selbstmord. Das war bei ihnen das Edelste, was ein Mensch tun konnte. Da merkst du, das ist ja völlig daneben. Auch das Opfer der ganzen Heiden. Der alte Professor Heim hat das seinen Studenten beigebracht. Er hat gesagt, jede Religion hat eine Ahnung, dass Opfer nötig ist, dass Reinigung nötig ist. Nur haben sie die falschen Wege. Im Gegensatz zum Evangelium. Und jetzt hier kommt etwas, das ja die Bibel immer wieder betont. Sie sagt ja in Hebräer 10, dass das Alte Testament, das vor allem das mosaische Gesetz, also das Gesetz wird namentlich genannt, ein Schatten ist, den der Herr Jesus wirft. Er ist der Körper, er ist die Realität, aber er wirft einen Schatten. Und dieser Schatten, der ist eingeflossen in die alttestamentlichen Texte. Und hier hast du so einen Schatten. Hier siehst du, wie Christus, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Erlöser, seinen Schatten wirft. Para aduma steht im Grundtext. Die Ferse, eine Ferse ist in altdeutscher Sprache eine junge Kuh, die wohl rötlich oder rot war. Also wird ausdrücklich betont, ich habe extra nachgeguckt, ob wirklich rot da steht, da steht wirklich rot. Und wenn man der einmal nachgeht, weil das ist was, es gibt nichts Vergleichbares in der Schrift, da gebe ich den jüdischen Rabbis und den jüdischen Professoren und den jüdischen, sagen wir, nicht wissenden Menschen, die völlig aus dem Häuschen sind, sage, wie kann sowas in den Schriften stehen, da gebe ich ihnen recht, das ist ein außergewöhnlicher Text. Aber wir möchten ihn von der Bibel her entschlüsseln. In Hebräer 9, 12 bis 14 wird auf die Thematik indirekt Bezug genommen. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, das ist unsere rote Kuh, die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selber durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt, wörtlich Gottesdienst darbringen könnt. Also im Hebräer selbst wird diese Asche, der rote Kuh, dieses Reinigungswasser, wird aufgegriffen. Aber wenn wir etwas zurückgehen, zuerst in Hiob. Ich lese gerade Hiob in der Stille Zeit. Ich bin fasziniert wieder erneut von diesem Buch. Und in Hiob 15, Vers 14 heißt es, was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Und wie kann der von der Frau Geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen droht er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, wie viel weniger der Abscheuliche, der Verdorbene, der Mensch, wörtlich steht dort der Mann, der Unrecht wie Wasser säuft. Also die Bibel sagt, selbst die Himmel sind nicht rein. Wisst ihr warum? Weil laut Hiob 1 der Teufel Zutritt hat. Und Gott selber wohnt nicht in diesem Teil des Himmels, sondern im unzugänglichen Licht. So wie es in 1. Timotheus 6 geschrieben steht. Wenn man dann noch weiter zurückgeht, Kapitel 14, die ersten vier Verse vom Hiob. Der Mensch von der Frau geboren, da steht jetzt Adam. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, aber einen solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Kein einziger. Jetzt haben wir eine der gewaltigsten Wahrheiten der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt, es gibt keinen Reinen mehr. Es gibt keinen, der den Dreck nicht in sich hat. Und wenn man leset, was vorher geschrieben steht, leicht zu merken, wieder so Doppelvers, 4. Mose 19, 19, dann stellen wir fest, die Bibel sagt etwas Ungeheures. Und da hört die ganze Religion auf, da hören auch die christlichen Religionen brechen zusammen mit ihrem Kult. Weil hier steht, der Reine, soll den Unreinen bespringen und reinigen. Wenn dann die Bibel ganz klar im Hiob sagt, es gibt gar keinen Reinen mehr auf dieser Welt, kein Mensch kann rein sein, dann ist uns klar, dass der Herr Jesus die Himmel verlassen musste, Mensch werden musste wie wir und dass er sein Blut vergießen musste, weil er der einzige Reine war. Und dieses reine, kostbare, teure Blut reicht aus, um alle Unreinen zu reinigen. Dass ich nicht alle reinigen lasse, das ist das andere Thema. Aber es reicht aus. In Johannes 13 hat der Herr Jesus das, als er mit seinen Jüngern, hier ein Musterbeispiel, es ist keine Anweisung für die Gemeinde, um es zu praktizieren, sondern es ist ein Musterbeispiel, darum ist auch in den Lehrbriefen nicht mehr aufgegriffen. Johannes 13, Vers 3 bis 10. Und da sieht man etwas von dieser erste Reinigung und von dieser dauernden Reinigung, die wir nötig haben. Sonst hätte auch die Juden keine rote Kuh schlachten müssen. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Er wusste alles praktisch und war vollständig hier, obwohl er in Menschengestalt war, mit letzter Erkenntnis hier vor Gott her ausgerüstet. Und jetzt sieht man was ganz Einfaches. Er beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Petrus wehrt sich. Er sagt dann ganz klar, du verstehst das gar nicht. Und dann sagt er in Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft oder Anteil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, der hat nicht nötig gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, jetzt kommen die Bilder prophetisch auf die spätere Entstehung der Gemeinde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er sagt hier praktisch, wenn jemand gebadet ist, das heißt, wenn jemand die Wiedergeburt erlebt hat, die erste vollständige Reinigung bei der Bekehrung, wenn er in einem Geist zu einem Leib getauft wird, wenn er das Wasserbad im Wort erlebt hat, die völlige Reinigung durch Jesu Blut und dieses Wirken des Heiligen Geistes in diesem geheimnisvollen Vorgang, dann sagt er, dann muss man später nur noch die Füße waschen. Wisst ihr warum? Die Füße haben dauernd Kontakt zum Erdboden und die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen in 1. Mose 3, Vers 17. Und weil wir dauernd, das ist eine Bildersprache, Kontakt haben mit der verfluchten, sündigen Welt, darum hat man nötig, dort, wo wir uns beschmutzen von dieser Welt, uns dauernd zu reinigen. Und das ist der Grund, warum hier in 4. Mose 19, das Opfer gebracht wurde und dann eine Reinigungsflüssigkeit zur Verfügung gestellt wurde. Das sind Bilder auf die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, wenn man es dauernd nötig hat. Und wenn man 3. Mose 14, Vers 1 sich ansieht, das ist ja die berühmte Passage, wo die Bibel erklärt, wie man Aussatz reinigt. Aussatz ist ein Bild auf die Sünde. Und man sieht hier, dass es eine zwingende Notwendigkeit ist, um mit Gott und den Gläubigen, das heißt der Gemeinde des lebendigen Gottes, in Gemeinschaft zu kommen, dass der Aussätzige gereinigt werden muss. Und er muss logischerweise zum Priester gebracht werden, weil der Priester der Reine ist, nämlich der Herr Jesus. Wenn wir jetzt 4. Mose 19 uns das einmal ansehen, was hier geschrieben steht. Zuerst schon mal sagt die Bibel ganz klar, und ich denke, das ist ein Zentralpunkt, es ist eine Bestimmung des Gesetzes. Es ist eine Gesetzesbestimmung in Vers 2. Und das mosaische Gesetz ist das göttliche Urteil über den Sünder. Das heißt, das ist eine Gesetzesbestimmung. Das ist wegen dem Todesurteil, das das mosaische Gesetz über den Sünder ausgesprochen hat. Und Galater 3, 24 und Folgevers sagt, ja, das mosaische Gesetz ist nichts, durch das ich gerettet werden kann, sondern es ist ein Pädagoge, so steht es im Grundtext, es ist ein Erzieher auf Christus hin. Und das ganze Gesetz hat nur eine einzige Aufgabe, uns auf Christus hin zu erziehen, uns zu ihm hin zu treiben. Und da gehört diese Passage, dieser 4. Mose 19 auch dazu. Wir haben ja vorher von der rote Kuh gelesen im Hebräer 9, 13. Und ihr könnt euch erinnern, was die Kuh hier für eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, als in 1. Samuel 6, Vers 7 die Bundeslade zurückgesandt wird, dann werden sie auf säugende Kühe drauf montiert und so praktisch Israel wiedergegeben. Und Gott, warum das so ist? Die Bibel sagt halt, es muss ein makelloses, ein vollkommen reines Tier sein. Und selbst hier, als die Bundeslade von Gottlosen, von Philistern Israel zurückgebracht hat, und das ist das Interessante, wie die Gottlosen und auch die Nichtgläubigen, so wie die Religionen, wie die einen Instinkt haben, was vor Gott her richtig ist. Und Vers 7 heißt, nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe. Also der Wagen wurde an die Kühe angedockt und dann sind sie gefahren. Aber es sind säugende Kühe. Ich habe wieder ein Bild auf die Wiedergeburt. Und die Kuh ist hier das Mittel, wo Gott sagt, dadurch gibt er die Reinigung. Und wenn wir jetzt in 4. Mose 19 tiefer reingeht, dann stellen wir fest, dass wir praktisch ein Schattenbild haben der gesamten Erlösung. Das Erste, was er sagt in Vers 2, ist, sie muss makellos sein und darf kein Gebrechen an sich haben und auf sie darf kein Joch gekommen sein. Der Herr Jesus hatte das Joch des mosaischen Gesetzes nicht im Sinne eines Sünders, dass es für ihn das Urteil war, weil er war ohne Sünde und er war makellos. Die Bibel sagt, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, 21, den hat Gott zur Sünde gemacht. Und es war interessant bei diesen Juden, dieser Professor, der kriegt sich nicht mehr und sagt, wie kann das sein, dass das Wasser den Unreinen reinigt, dass aber das Wasser, das hier produziert wird durch die Kuh, gleichzeitig den Reinen verunreinigt. Ach, ich hätte fast aufgeschrien und gesagt, Mann, du kennst 2. Korinther 5, 21 nicht. Der von keiner Sünde wusste, der Reine, wurde zur Sünde gemacht. Hier hast du die Rätselslösung in dem Text. Und die Bibel sagt hier ganz klar, er ist vollkommen, das war der Herr Jesus, vollkommen ohne Sünde. Darum sagt Pilatus bei der Verhandlung, siehe, der Mensch, nicht welcher ein Mensch, sondern siehe, der Mensch. Und wenn man jetzt den Text weiter anguckt, die Bibel sagt dann, er soll praktisch vors Lager gehen. Hebräer 13 sagt uns ganz klar, dass der Herr Jesus vor das Lager ging, um dieses Opfer zu bringen, Hebräer 13, Vers 11. Ich lese uns die Stelle. Weil dann versteht man erst, was hier gemeint ist. Wisst ihr, das ist der Unterschied bei einem echten Reinigungsopfer. Da muss, oder bei dem, was hier die Bibel vorschattet, auch was der Herr Jesus hier erlebt hat, das sind geistliche Geheimnisse dahinter. Da heißt es, Vers 11, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Wisst ihr, dort, wo der Fluch der Sünde sich zusammengeballt hat, wo der Zorn Gottes sich über der Sünde entladen hat und wo das kostbare und teure Blut des Opfertieres das gelöscht hat, diese Stätte des Fluches, die muss vors Lager, die muss praktisch raus, die muss weg, aber das Blut selber, Hebräer 9, Abvers 11. Das Blut selber muss ins innerste Heiligtum. Nochmals. Das Opfer selber muss vor das Lager und ist völlig kaputt. Aber das Blut muss ins Heiligtum. Das ist genau das, was passiert ist bei Jesus. Vor den Toren Jerusalems, Golgatha, trägt er diesen Fluch und bringt dieses vollkommene Opfer. Aber sein kostbares und teures Blut, Hebräer 10, 19, bringt er ins innerste Heiligtum und macht für uns so der Weg vollständig und absolut frei. Und darum ist auch die Anbetung in der Offenbarung ist so eindeutig, wo sie sagt in Kapitel 5, und zwar Vers 6, ich lese Vers 6 und dann nachher nochmal ab 9. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen. Und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Die sieben Augen Gottes ist Jesaja 11, Vers 2. Das ist der siebenfache Gottesgeist. Und der siebenfache Gottesgeist wirkt dort, wo das Opfer ist. Das ist das Zentrum, was Gott offenbaren wollte. Johannes 16, 7 bis 14. Er wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird euch in die ganze Schrift hineinführen, wird euch das Zukünftige verkündigen und er wird ihn, der Herr Jesus, verherrlichen. Das ist der Wille des lebendigen Gottes, dass er durch seinen Geist letztendlich die Menschen erleuchtet, dass sie sehen, im Zentrum der gesamten Erlösung steht nur eine Person, der Herr Jesus und sein Blut. Das ist der Grund. Und dann heißt es, hier Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Du hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das ist Zentrum, wo auch Gott hinzieht und darum diese ganze wunderbare Schattenbilder und es ist genau so, der noch im Fleisch Geborene, der kann es nicht erkennen, aber der noch im Geist Geborene, dem Gott diese Geheimnisse offenbart, der erkennt es. Und darum ist das für uns, für die Gläubigen, dass wir verstehen, was hier Gott schon vorgeschattet hat und ich finde das herrlich. Er muss vors Lager und dann sagt die Bibel, man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Vor Gott in Christus. Es war im Angesicht des lebendigen Gottes dieses Opfer. Darum schreit ja auch der Herr Jesus, als die Sünde auf ihn gelegt wurde. Da ist er als Mensch am Kreuz gehängt und hat es empfunden. Es war ja ein Empfinden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es war vor Gott, vom Angesicht Gottes. Und es war das Zentrum des gesamten Heilsgeschehens. Zentrum der gesamten Weltgeschichte. Es gibt nichts so Wichtiges wie letztendlich diese Tatsache. Und das dreht sich das ganze Evangelium. Das Evangelium hat sich nie um was anderes gedreht. Das Evangelium war nie da, um den Sinn des Lebens zu finden. Das sind Verführer, lasst mich so mal sagen. Das ist einfach letztendlich eine Abdrifterei von der Wahrheit. Wisst ihr, dass du nebenher, wenn du gläubig wirst und gerettet wirst, den Sinn des Lebens findest, das ist was ganz anderes, das ist eine Folge. Aber Gott hat uns nicht, der Herr Jesus, gesandt, dass wir den Sinn des Lebens finden, sondern dass wir gerettet werden. Es geht immer um diese Reinigung, immer um diese Errettung. Das ist Ziel Gottes. Und in 1. Johannes 2,2 heißt, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Sündopfer für die ganze Welt. Die unseren, da reden Judenchrist, nicht nur Israel, hier 4. Mose 19, sondern für die ganze Welt, für alle, auch die Heiden. Und wenn man das jetzt näher anguckt, diese Kuh, die ist von unendlicher Bedeutung. Die Bibel sagt, danach soll Eleazar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut, ihr Fleisch, dazu ihr Blut, samt ihrem Misch soll man verbrennen. Das heißt, außer Blut, das Kostbare, wird alles zerstört und verbrannt. Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum die Bibel sagt, als der Fluch der Sünde am Herr Jesus gestraft wurde, als Gott sein eigenes Sohn hier stellvertretend für uns straft und die Sünde dieser Welt auf ihn schleudert und sie hier, jetzt hat er die Sünde nicht geschleudert, sondern er hat letztendlich das Gericht über ihn ergehen lassen, dass hier im Endeffekt etwas geschieht, das genau dem entspricht, was hier ist, dass nämlich der Herr Jesus zerstört wurde, sodass er nicht mehr aussah wie ein Mensch. Das ist die Wirkung der Sünde. Aber sein kostbares und teures Blut hat im Allerheiligsten, im Heiligtum, im Himmel, auf dem Sühnedeckel, das Totale ausgeführt, nämlich eine totale Erlösung. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann sagt Vers 6, und ich denke, das ist wichtig, dass man auch sieht, was Römer 8, 3 sagt, es wird verbrannt. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Da steht ein Wort, das hat Luther immer mit Verdammte übersetzt. Das ist einfach eine Verurteilung, wo dann das Urteil feststeht, eine Verdammnis. Und die Bibel sagt ganz klar, Feuer hier ist das Feuer des Gerichtes über das Kreuz vor Golgatha gegangen. Und das ist hier vorgeschaltet, indem diese Kuh verbrannt wird, vollkommen zerstört wird. Aber ihr Blut, wiederum, das Kostbare, wird gesprengt. Das ist das Entscheidende. Das Blut ist das Zentrum. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Isop, Karmesin. Da sieht man wieder die Zusammenhänge in Jesaja 1, Vers 18, wo die Bibel ganz einfach sagt, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee, wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Die Sünde werden hier in diesem Feuer gerichtet. Dann kommt Isop, dieses geheimnisvolle Pflänzlein, ich finde immer, sieht aus wie Kamilletee, ich weiß nicht warum, aber Martin hat uns ja schon mal so eine Isop-Pflanze da hergestellt. Und dieses Isop, das ist ja das, was ins Blut getaucht wurde, um zu besprengen. Da sieht man schon angedeutet, was hier von Gott beabsichtigt war, dass das Blut gesprengt wird, dass die Sünde ausgelöscht werden. Und darum schreit auch David im Psalm 51, Vers 9, in größter Seelennot entsündige mich mit Isop, mit dem Blut Jesu. Ist ihr, wenn ihr mal die große Erweckung untersucht, dann stellt ihr fest, da ist immer das Gleiche passiert. Das passiert, was heute ist. Heute haben wir den Abfall. Wer das nicht sieht, ja, was muss ich dem noch erzählen? Wisst ihr, wir haben Bücher. Wir hatten noch nie so viele Bücher. Wir haben Bibel. Wir haben noch nie so viele Bücher gehabt. Wir haben Computer. Wir haben elektronische Konkordanzen. Wir haben elektronische Suchprogramme. Wir haben Massenmedien wie Internet, wie iPhones. Wir haben alles, was überhaupt ein Mensch sich vorstellen kann. Wir haben Fernseher. Wir haben Internet über Ausstrahlungen bis in den letzten Winkel dieser Erde. Wenn es je Erweckung gäbe würde wegen dem Mittel, dann heute. Was haben wir kriegt durch das alles? Dreck. Über diese Wege wurde der Dreck transportiert. Es wird unendlich mehr Dreck als Säge über diese Kanäle transportiert. Das ist ein Problem. Aber wenn du Erweckung siehst, wo die Leute oft gar nichts hatten, die waren arm wie die Kirchenmäuse teilweise. Aber wenn eine echte Erweckung geschieht, dann siehst du immer das Gleiche. Der Mensch erschrickt wieder Jesaja in Jesaja 6, Vers 3, als der lebendige Gott ihm begegnet und schreit, wehe mir, ich vergehe. Ich habe jetzt, mein alter Mitstreiter, der Martin Gunzer vom K5, hat mir, es ist gut, wenn man manchmal aufräumt, ich habe jetzt das Gleiche auch gemacht und habe seine Briefe gefunden. Er hat von mir 13 Briefe gefunden. Und er hat mir die geschickt. Und ich war erschüttert bis aufs Blut. Wie wir junge Menschen erweckt waren, ich habe das gar nicht mehr gewusst. Wie du dich hier gedreht hast um das Zentrum, um die Reinigung durch Jesu Blut. Wie du, wenn nur das Geringste nicht in Ordnung war, sofort mit einem heiligen Eifer keine Ruhe gegeben hast, bis es gelöscht war. Und das ist in jeder Erweckung so. Du erschrickst um lebendiger Gott. Das ist nur noch ein Ziel, dass du vollkommen in Ordnung mit Gott dastehst. Ich habe ich vorher auf dem Kopierer liegen lassen. Also wenn jemand das Büro geht, bitte lassen. Ich habe dort den alten Zettel, den wir die Mitarbeiter unterschreiben ließen. Den habe ich dabei. Ich wollte einfach mal ein paar Gläubige von uns zeigen. In dem vollen Bewusstsein, dass dir den heute keiner mehr unterschreiben würde. Wenn Erweckung ist, dann ist die Welt anders. Aber dann ist eines im Zentrum. Dasselbe, was hier durch die rote Kuh passiert. Dann ist dieses Reinigen durch Jesu Blut, der erste Akt, die Wiedergeburt und das dauernde Reinigen bis hinein in alle Ewigkeit. Das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Also dabei muss ich es erklären, dass in die Ewigkeit hineinreicht. Wenn einmal die Ewigkeit angebrochen ist, brauchen wir es nicht mehr. Also das bis in Ewigkeit reicht. Und wenn man dann weitergeht, Vers 9, und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln, außerhalb des Lagers an einem reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israel aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Wisst ihr, das ist doch der Grund, das soll aufbewahrt werden, soll bleiben bis zum Schluss. Warum brechen wir am Sonntagmorgen das Brot? Weil wir an das Blut gedenken, das vergossen ist. Und weil wir gedenken, dass dieser Leib vor dem Lager zerstört wurde, das sind genau die gleichen Vorgänge wie bei der roten Kuh. Da wird dieses Gedenken. Und die Bibel sagt, es dient zur Entsündigung. Wisst ihr, mehr brauchen wir nicht. Ich habe früher immer geglaubt, wenn du jetzt noch Safian, Leder, doppelter Goldschnitt, mit Wulsten hinter hast und einem schönen Aufdruck, dann hast du das i-Tüpflein. Ich habe dann festgestellt, dass das gar nichts nützt. Sondern die zerlesenste und einfachste Bibel nützt und die leuchtet dann im Inneren golden, wenn du auf diese Spur der roten Kuh gehst, nämlich dieser dauernde, bleibende, in alle Ewigkeit gültige Reinigung durch Jesu Blut. Und das, was hier in Vers 9 steht, dieser Zugang zu Gott, dieses Dauernde, das aufbewahrt wird, das ist Hebräer 10, 19, wo die Bibel sagt, durch Jesu Blut haben wir Zugang bis ins innerste Heiligtum. Ich habe Zugang ins innerste Heiligtum, bis der Herr Jesus wiederkommt. Ich kann mein Herz erheben, kann mich reinigen lassen durch Jesu Blut und habe die herrlichste Gemeinschaft. Und wenn ihr Seelsorge kennt, dann wisst ihr, wie viele der Gläubigen zerstört werden, wie viele Gläubige verzweifeln, ob ihrer eigenen Unfähigkeit, ob ihre eigenen Sünden, und der Teufel treibt sie in ein Ghetto hinein, wo sie sich dauernd um diese Dinge dreht. Ich nenne es die Schallplatte, wie eine Schallplatte, wo ein Sprung hat. Das ist etwas Furchtbares. Aber sobald es ihnen gelingt, den Blick von dieser Schallplatte wegzuwenden, hin zum Jesus, zu dem vergossenen Blut, dann bricht sofort dieses ganze furchtbare Szenario ab und sie sind frei und sie können Gott dienen. Und darum sagt Gott, das muss aufbewahrt werden. Die Wirkung dieser roten Kuh, diese Asche, das dann mit lebendigem Wasser, das ist immer ein Bild auf der Heilige Geist, lebendig gemacht wird bei den Bedürftigen, die mit dem Tod in Berührung kamen. Das ist ein Dauerzustand. Die Bibel sagt, wir haben Zugang durch Jesu Blut. Und dann sagt sie in 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist dieses dauerhafte, aufbewahrte. Unsere Reinigung ist im Himmel aufbewahrt, im innersten Heiligtum, nicht mehr auf der Erde. Und es ist dieses dauernde Reinigen durch Jesu Blut bis hinein in die Tiefen der Tiefe eines Herzens. Und dann in Vers 9 sagt sie ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn es dann einmal hart kommt und die Sünde dringt ins Bewusstsein, dann muss ich sie wieder ihm bekennen und er reinigt mich wieder. Die Gemeinschaft ist wieder hergestellt. Und die Bibel sagt ganz klar, das ist der Normalzustand. Ich habe zur Beate gesagt, wo ich diese Briefe, ich habe sie nicht einmal alle gelesen, aber wo ich ein paar gelesen habe, wo ich in die Briefe reingelesen habe, habe ich zu ihr gesagt, es war nicht einmal Gemeinde, war bloß ein Kreis vom CVDM. Aber wir haben Nachfolge Jesu besser verwirklicht, als wir es heute tun. Ich war erschüttert. Ich war überschüttert über meine eigene Herzenshaltung. Und habe dann das angeguckt und gesagt, hast du die heute noch? Und es gab Punkte, wo ich sagen musste, zerstört, nicht mehr da. Wisst ihr, und das ist diese Herrlichkeit, die hier rauskommt. Und das hat sich ausgewirkt, diese dauernde Reinigung. Wisst ihr, ich habe dann Briefe, wo wir untereinander gegenseitig unser Verhältnis in Ordnung gehalten haben. Wo der eine sich beim anderen entschuldigt hat. Wisst ihr, da merkst du, da war ein Szenario, das war kein so, wie soll ich sagen, so festgefahrene Sache, wie es heute oft ist, sondern da war lebendiges Wasser, da war lebendiges Leben. Das war ungeheuer. Und die Bibel sagt, das ist insofern wichtig, weil 2. Korinther 12, 20 sagt, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Das ist jetzt eher ein Zustand, würde man sagen, wie in Korinth. Das ist auch der Zustand der Endzeitgemeinde. Da hast du dieses ganze Szenario. Aber jetzt sagt die Bibel, das ist gar nicht die Wurzel, sondern die Wurzel ist was anderes, nämlich Vers 21. Sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und der Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Er sagt, hier sind gröbere, schlimmere Sünden, die ihr nicht gereinigt habt. Und drum äußert sich die fleischliche Dinge. Und drum ist die rote Kuh geschlachtet als Bild. Drum hat der Herr Jesus dieses vollkommene Opfer gebracht. dass wir vollständig jede Befleckung des Geistes und des Fleisches löschen lassen durch Jesu Blut und dass wir auch in der Gemeinde das ausleben. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du nämlich selber Dreck hast, dann kannst du es nicht verhindern, dass du andere beschmutzt. Du beschmutzt sie. Das heißt, Sünde ist nie meine Privatsache. In der Gemeinde ist das immer allgemein, das ist öffentlich. Weil ich immer die anderen beflecke mit dem, was hier passiert. In Hebräer 12, Vers 15 sagt der Schreiber vom Hebräerbrief. Ich denke, das ist dasselbe Szenario. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Merkt ihr was? Einer hat eine bittere Wurzel und es werden viele befleckt. Das ist nicht vorgesehen im Szenario Gottes. Das ist im Gottesplan nicht drin. Sondern sein Plan ist einmal die Wiedergeburt, einmal das Bad und jetzt eine dauernde Reinigung der Füße, der Bereiche, die mit dem Fluch der Sünde in Berührung kommen. Eine dauernde Reinigung bis hinein in die tiefste Pore und dadurch eine perfekte Gemeinschaft. Weil die Bibel sagt, wenn gereinigt ist, im Blut entsteht geistlich Gemeinschaft. Und er erklärt dann und sagt, wenn man dann das verbrannt hat und die Asche, dann wird es mit reinem Wasser in Berührung gebracht. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Die Bibel sagt hier in Vers 17, so sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und ein lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Das ist das, was Johannes 4,1 zeigt, wo der Jesus sagt, wenn du das Wasser kennen würdest, das ich dir gebe, das bis in Ewigkeit fließt, dann hättest du keinen Durst mehr. Sobald das Wasser des Heiligen Geistes, dieses lebendige Wasser, diese Asche aufsaugt, sprich das vollkommene Opfer nimmt und zu mir transportiert. Es kommt im Heiligen Geist, indem der Herr Jesus durch den Heiligen Geist an mein Herz anklopft. Sobald er das zu mir bringt, dann habe ich etwas Wunderbares. Dann habe ich dauernde Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Und dann bin ich bereit zum Leben. Und dann bin ich bereit zum Sterben. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Dann bin ich bereit zu sterben. Vers 17 sagt ganz klar, das ist das Zentrum. Im Hebräer 9, ab Vers 11, hat ja das der Schreiber vom Hebräerbrief nochmal erklärt, wie das zusammenhängt. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das entspricht dem Zustand, wenn die rote Kuh geschlachtet wurde, wenn das Blut gesprengt wurde, die rote Kuh verbrannt wurde und dann mit dem lebendigen Wasser vermischt wurde und als Reinigungsmittel vorhanden war. So ist es jetzt. Ich habe dauernden Zugang zu dieser Reinigung durch Jesu Blut. Ich habe ein dauerndes Mittel. Die Juden mussten nur hingehen am dritten und am siebten Tag und sich mit diesem Wasser besprengen lassen. Wir dürfen nur unsere Herzen zum Himmel erheben durch das kostbare und teure Blut Jesu und dürfen völlige Reinigung erleben und empfangen. Und das ist letztendlich auch das, was der David im Psalm 51,9 erlebt hat, wo er schreit, entzündige mich mit Isop. Und man merkt, wenn man weiterliest, wenn man das konzentriert liest, nach kurzer Zeit hat das Blut gewirkt. Und wenn es außerhalb von Zeit und Raum vergossen wurde, die Bibel sagt, der Herr Jesus ist geschlachtet von Grundlegung der Welt an, also außerhalb unserer Zeitrechnung. Und letztendlich wirkt es drum auch beim David. Er hat natürlich das Ersatzmittel gehabt damals. Heute würde man sagen, der Katalysator. Es hat das Ersatzmittel gehabt, der Filter, durch das es dann gereicht wurde. Aber es war eine definitive, echte Reinigung, sodass Gott nachher zu ihm sagen konnte, in 1. Könige 14, Vers 8, niemand war so wie du, niemand war so ein König, der nur getan hat, was recht war. Und es war ausgelöscht vom Angesicht Gottes, der Ehebruch, es war ausgelöscht seine Wildheit, sein Blutvergießen, es war alles ausgelöscht, sei Lüge, sei Heuchelei. Später sagt dann Gott, ja, er weiß, dass er das getan hat, aber es ist ausgelöscht, rechtlich vor Gott, man ist rein. Entschuldigung, wenn du die Möglichkeit hättest, dein ganzes Leben zu löschen, alles, was falsch war, alles, dass es vor Gott und Menschen nicht mehr gilt, das wäre doch herrlich. Es geht. Wenn du zu mal Jesus kommst, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich hätte fast gesagt, und deine Lebensbeichte ablegst. Das heißt, alles rauslässt, alles auf den Tisch legst und das Blut in Anspruch nimmst, dann ist es, wie wenn du es nie getan hättest, wie beim David. Du bist frei. So wie das Reinigungswasser durch die rote Kuh die völlige Befreiung und Gemeinschaft geschenkt hat, so schenkt uns das Echte, das der Schatten wirft, das Blut Jesu, völlige Reinheit und vollkommene Befreiung. Und darum heißt es dann auch in Vers 19, der Reine soll den Unreinen besprengen. Der Reine, der von keiner Sünde wusste, der zur Sünde gemacht wurde, der besprengt mich, den Unreinen, und damit bin ich vollständig rein. Von Gott her vollkommen in Ordnung. Jetzt kommt das Entscheidende. Die Bibel sagt, Offenbarung 22, 17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will, kann es nehmen. Und wer es nicht will, der braucht es nicht zu nehmen. Gott zwingt keinen. Drum ist auch, wenn er Hebräer 6, 10, 2. Petrus 2, 22 die Stelle lässt, drum ist auch der Abfall von Gott freiwillig. Genauso wie es freiwillig ist, ob ich es nehme. Wobei es eine erschreckliche Freiwilligkeit ist und das andere eine gesegnete. Ich kann den einfach annehmen. Und das ist etwas so Herrliches von Gott her, dass es unbeschreiblich ist. 1. Johannes 3, 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also nochmals, die Juden hatten, nachdem die rote Kuh geschlachtet wurde, nachdem ihr Blut besprengt wurde, nachdem das alles verbrannt wurde, genau nach der Erweisung Gottes, wurde es mit lebendigem Wasser zur Flüssigkeit verarbeitet und das war vorm Lager für sie zur Verfügung. Wenn sie wolltet und gereinigt werden musstet, weil sie mit dem Tod in Berührung kamen, sie musstet nur am 3. und am 7. Tag dorthin gehen. 3 für Geist, Seele, Leib, 7 für den Wille Gottes. Sie musste nur noch Wille Gottes, Geist, Seele, Leib völlig reinigen lassen. Und das ist heute genau der Punkt. Ich muss mich nur völlig reinigen lassen, dann ist es geschehen. Jetzt könnte man sagen, du verkürzt die Theologie, du machst das auf einen Punkt. Ja, das ist halt so. Wisst ihr? Natürlich gibt es viele, viele, viele Nebenpunkte, viele wichtige Lehren, viele wichtige Dinge. Aber das ist das Herz. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du alles richtig machen, dann bist du verkauft. Wenn du das richtig machst, dann kannst du alles andere falsch machen, dann hast du wenigstens das Zentrum erfasst und im Preisgericht Christi bist du dabei. Wenn du aber das nicht tust und alles andere richtig machst, dann kann es sein, du fälschst am Schluss. Wieso? Das ist das Herz. Lukas 17, 11. Das ist ja die Reinigung der Aussätzigen. Und da steht etwas, das mich tief erschüttert hat. Sie sagen ja in Vers 13, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priester. Wisst ihr, es ist immer das Gleiche. Gott schafft eine Tatsache. Ein vollkommenes Opfer. Und jetzt sagt er, tut. Das sind die Befehle an die Gläubigen. Geht hin, realisiert, verwirklicht, bekenne deine Sünde, nimm im Glauben das Opfer an, tu genau das, was Gott sagt. Und er sagt, und das ist der zentrale Punkt, solange sie hingingen, in dem Moment, wie sie das taten, was Gott angeordnet hat, geschah es, die völlige Reinigung. Wenn du so zu Gott kommst, wie Gott es vorgesehen hat, dann wirst du genau dasselbe erleben, was diese Juden erlebt haben, wenn sie zum Wasser, zu diesem Reinigungswasser kamen, wenn sie mit dem Tod in Berührung kamen. Und wisst ihr, der jüdische Professor, der hat einen Gedanken gebracht, auf den bin ich noch nie gekommen. Das ist halt, dass ein Insider vielleicht doch noch mehr versteht, obwohl er das Zentrum hat er nicht verstanden. Aber der sagt, es war für die Priester, wenn sie mit dem Tod in Berührung kamen, insofern schlecht, weil sie waren kultisch unrein und sie durfte dann diese Opfer, die Gott ja für sie bestimmt hat, nicht essen. Wenn sie keinen Vorrat hatten, haben die gehungert. Und von daher, denke ich, ist bei uns herrlich. Wir brauchen nicht zu hungern geistlich, sondern wir können kommen zu jeder Stunde als Unreine, zu dem Reiner, der für uns unrein wurde, und können uns reinigen lassen, dem aber das auf sich nehmen, unsere Unreinheit, nichts getan hat, so schwer er nicht auferstanden. Er bleibt vollständig frei von jeder Sünde, auch durch das Opfer. Und steht am dritten Tag auf, und damit ist bewiesen, dass er unsere Sünde bezahlt, gereinigt hat, und dass er selber keine Sünde hatte. Ist 100% bewiesen. Wisst ihr, wenn ich jetzt das von meinem geistigen Auge noch einmal vorübergehen lasse, dann sehe ich, wie Gott überall, 3. Mose, 4. Mose, auf 100 Arten, wie Gott überall das vollkommene Opfer vorschattet und zeigt, wenn es nach diesen Kriterien, wie Gott sagt, geschieht, und wir kommen dann so im Gehorsam, wie diese Leute im Gehorsam vors Lager gehen mussten, wenn wir das alles tun, dann haben wir ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir haben dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Wir sind mit Gott und Menschen dauernd in Ordnung. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn man dir die Bibel wegnimmt, wenn man dich ins Gefängnis wirft, wenn du als Märtyrer sterben musst, ich weiß nicht, was die Endzeit bringt. Wenn das alles passiert, kann man mir das rauben, was hier in meinem Herz im Tiefe drin ist? Nein. Brauche ich hier einen Mittler, einen Priester, einen Seelsorger? Nein. Ich brauche gar nichts. Ich kann im Innersten, wenn es an den Tod geht, und wenn es der Märtyrer tot ist, mein Herz zu meinem Jesus erheben, durch sein Blut, kann ins Innerste Heiligung gehen und kann dann perfekte, völlige Reinigung vor allem Versagen sofort erleben, bis in alle Tiefen, und kann im Triumph in die Ewigkeit gehen. Wieso? Das ist das Reinigungswasser des neuen Bundes. Aber gell, ich sage es einmal vorsichtig, wer da will, ist nicht meine Aufgabe, Leute hier zu bedrängen. Meine Aufgabe ist nur, das Sachverhalt darzustellen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich weiß es von der Bank. Wenn ich das Sachverhalt dargestellt habe, habe ich keine Verantwortung mehr. Ich habe keine Verantwortung. Euer Blut wird nie auf meinem Haupte sein. Ich habe es abgegeben. Ich habe nur noch Verantwortung für ein Einziger. Das müsste ja zu schaffen sein. Das bin ich selber. Ich bin jetzt gefangen in meine eigenen Worte, es zu tun. Aber ihr habt jetzt die Verantwortung. So wie es im Alten Testament vorgeschattet wird. Wo es heißt, ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod. Das ist genau diese Opfer, das ist Leben und Tod. Man nimmt das Opfer an, man nimmt das Reinigungswasser an, man akzeptiert, was durch die rote Kuh geschehen ist. Das ist genau das Gleiche, wenn man akzeptiert, was Hebräer 10, 19 durchs Opfer Jesus sagt. Man akzeptiert es, man tut es in kindlichem Gehorsam, genau nach der Erweisung Gottes, und dann geschieht es. Sobald wir hingehen, sobald wir es tun, passiert es. Oder wir lassen es bleiben und sind weiterhin nicht ein Stück der Lösung, sondern ein Problem. Ich habe mal eine Phase gehabt in meinem Leben, da habe ich mir einfach vorgenommen, ich will nicht mehr zum Problem gehören, sondern zu der Lösung. Wenn man das tut, dann geht es aufwärts. Ich möchte beten. Herr Jesus, so wie diese reine, makellose, dieses herrliche Tier, diese rote, junge Kuh vors Lager gebracht wurde, wie deren Blut vergossen werden wurde, wie das Feuer über sie ging, bis sie völlig in Asche aufgelöst war, so bist du für uns vors Lager gegangen, hast mit deinem kostbaren und teuren Blut eine ewige Erlösung erschaffen, hast dein Leid brechen und zerstören lassen und bist im Feuer Gottes vollständig zugrunde gegangen und bist gestorben für uns elende Sünder. Und du bist auferstanden und du lebst, und du hast durch den Heiligen Geist dieses vollkommene Opfer uns zugänglich gemacht. So wie hier lebendiges Wasser in die Asche gemischt wurde, haben wir jetzt durch dich im Geist, in kindlichem Glauben, völligen Zugang durch dein Blut, das innerste Heiligtum, und können rein sein bis in die tiefsten Wurzeln unseres Herzens. Wir können unser Leben löschen lassen, sodass selbst im Preisgericht nichts mehr da ist, sondern dass alles gereinigt ist und dass nur übrig bleibt, was von dir ist. Und dafür danke ich dir. Amen.